Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Ganz herzlich willkommen zu der Sendung Treffpunkt hier auf DRS1. Am Dreikönigstag haben wir am Bahnhof gratis Königskuchen bekommen. Von Plakatwänden oben ab, hat eine Kandidatin frohe Festtage gewünscht gehabt. Oder bei den Leserbriefen vertreten Kandidaten ihre Position mit Vehemenz. Man merkt's, es ist Wahlkampf. Und irgendwie dünkt's einem, der fängt jedes Mal früher an. Im Herbst wählen wir in der Schweiz unser Parlament, National- und Ständerat. Und den Wahlkampf, den schauen wir uns heute in der Sendung Treffpunkt genauer an. Was heisst das für einen einzelnen Kandidat? Wie läuft es hinter den Kulissen ab? Meine Gäste sind nebst einem Politikberater die Politgrössinnen Peter Bodemann und Franz Steinegger. Sie erzählen uns aus ihrem reichen Wahlkampf Erfahrungsschatz und beschreiben, was es für einen persönlich bedeutet, wenn man im Wahlkampf steht. Am Mikrofon Simon Hulliger. Guten Morgen.
I've got this feeling you want.
Das Motto von der heutigen Sendung Treffpunkt. Wir reden über Wahlkampf, machen aber kennen. Wir wollen hinter die Kulissen schauen. Wir wissen, was Wahlkampf für einen einzelnen Kandidat, für die einzelne Kandidatin bedeutet. Und wer weiss das besser als meine zwei Gäste? Zusammengezählt, sie sind 33 Jahre lang im Nationalrat gesessen und sie 31 Jahre lang Präsidentin gsi von einer Bundesratspartei. Es sind das die Herren Franz Steinegger und Peter Bodenmann. Guten Morgen.
Morgen. Hallo.
Lassen wir uns vielleicht zuerst gerade mal einen Ton an, eine Einspielung aus einer Diskussionsrunde, wo ihr beide gewesen seid. Vor 20 Jahren war das gewesen bei uns auf der Seite. Es ging um Mietzinspolitik gegangen, ein Streitgespräch, und das hat dann so getönt.
Aber nichts tun mit dem schrittweise aber radikalen Übergang zur Marktmiete, was ihr postuliert und was zu riesigen Vermögensverschiebungen in der Schweiz wird feiern.
Also ich muss jetzt einfach etwas sagen, Herr Bodenmann, dass Sie nicht einfach jetzt ein Parteiprogramm machen, sondern Sie meinen zu lesen, Sie können es interpretieren. Es hat niemand von einem radikalen Übergang zur Marktmiete geredet. Sei das, was Sie vor sich haben. Dass man eigentlich die ganze Problematik und auch die Finanzierung auf breitere Schultern könnte stellen.
Aber Herr Steinegger, die neue Mieterschutzgesetzgebung sieht ja gar nicht mehr die reine Kostenmiete vor, sondern lässt Erhöhungen durch uns zu hören.
Im Bereich der Wohnbaugenossenschaften.
Über Orts- und Quartierüblichkeit.
Franz Steinegger, wenn ihr das so hört, wären da Erinnerungen wach an so Streitgespräche mit dem Antipod Peter Bodenmann?
Ja, selbstverständlich. Umso mehr, als ich gerade in dieser Frage, glaube ich, ist es in die Richtung gelaufen, wo ich damals postuliert habe. Aber ich, also, zum Teil gerne, zum Teil weniger gerne tue ich mich an die Auseinandersetzungen erinnern, weil sie natürlich offen, scharf gewesen sind und wegen dem auch Positionen haben können, gegenseitig klargestellt werden.
Wie war es mit dem Herrn Bodenmann gewesen? Er ist ja bekannt als, bissiger Gegner. Hat er ihn geschätzt oder gefürchtet? Oder beides?
Beides, also geschätzt. Man hat in den Sachen hat man mit ihm etwas können machen. Man hat auch immer müssen aufpassen. Ich habe immer gesagt, wenn man vom Peter Bodenmann weggeht, muss man aufpassen, dass er einem nicht nur den Haken stellt. Aber in diesen Teilbereichen, wo man wirklich etwas erreichen wollte, ich denke, sind sie da die Bilateralen, ich denke an die Drogenpolitik, da haben wir Lösungen und Regelungen angebracht und da war halt die Auseinandersetzung fair gewesen.
Wie ist das bei euch, Herr Bodenmann? Was habt ihr für Erinnerungen an die Zeit mit dem Herrn Steinegger als Präsident von der FDP?
Gut, menschliche Gedächtnisse sind falscher Werkstatt. Jedes Mal, wenn man das wieder erzählt, hat man die Vergangenheit ein bisschen verändern, wenn man älter wird, in der Tendenz verklären. Was dazu mal war, ist eigentlich, dass man unterschiedliche Positionen hatte, dass man die Positionen offen ausgedreht hat und dass man gleichzeitig auch überlegt hat, wo gibt es Felder, wo man allenfalls partieübergreifend von rechts bis links etwas verändern kann. Das war irgendwie damals, wo man gesagt hat, es bräuchte so eine variable Geometrie. Jede Partei muss in der Lage sein, mit einer anderen Bundesratspartei zusammen Projekte anzuschieben. Und hat es effektiv ein paar Sachen gegeben, die nicht schlecht waren, wenn man neben diesen zwei Sachen, die der Franz Steinegger genannt hat, ist eigentlich heute alles von wo ein gutes Projekt gewesen, wo man gesagt hat, neu dürfen die 40 Tonner nicht nur mit 28 Tonnen rumfahren, man schöpft die Produktivität ab und finanziert mit dem Schwergewichtig die Basistunnels.
Wie ist denn mit den Hakenstellen, die der Steinegger hat gesagt, wo hat er das gelernt?
Ich glaube nicht, dass ich Haken gestellt habe. Das ist der Altbundesrat Guspe hat das anders formuliert. Er hat gesagt, wenn man Bodenmann Peter 10 Punkte abmacht, musst du einfach aufpassen, dass du 11 Tage geregelt hast. Sonst hast du nachher Pech. Und das gehört zur Politik. Nicht jeder kämpft mit vollem Einsatz verschiedene Anliegen, aber jeder muss auch in der Lage sein, Abmachungen zu treffen und nachher die Abmachungen eigentlich einhalten und durchzusetzen. Und das ist jetzt wichtig, dass wenn man für eine Partei verhandelt, dass man nachher auch in der Lage ist, in der Partei Mehrheit zu finden für einen ausgehandelten Kompromiss, weil sonst kann man keine Kompromisse machen.
Ich glaube,
das war das Entscheidende, dass man sich im eigenen Stall können durchsetzen. Das war fast noch schwieriger gewesen, als eine Lösung zu finden. Und da hat es Autorität und die Beziehungskraft gebraucht.
Schauen wir doch den eigenen Stall noch ein bisschen an, beziehungsweise eure Anfänge, euren Eintritt jetzt eben ins Parlament, in den Nationalrat. Herr Bodemann, was habt ihr für Erinnerungen an den, wo ihr als relativ junger Mann ins Parlament seid gekommen, den ersten Wahlkampf? Was geht euch da durch den Kopf, wenn ihr an die Zeit zurückdenkt?
Der erste Wahlkampf ist nicht der erste. Ich bin nicht im ersten Anlauf gewählt worden. Ich habe eigentlich mehrmals auf verschiedensten Ebenen kandidiert und bin deshalb trotz jungen Jahren eigentlich schon ein Routinier gewesen. Damals bin ich davon ausgegangen, dass ich 4 Jahre später in den Nationalrat gewählt werde und bin dann überrascht gewesen, dass das schon 4 Jahre früher passiert ist, als eigentlich der Fahrplan das vorgesehen.
Wie seid ihr denn vorbereitet worden? Vielleicht auch von der Partei? Hat man euch geholfen? Hat man euch unterstützt?
Nein, wir haben uns selber geholfen. Wir sind, haben eigentlich angefangen als eine Oppositionsbewegung. Im Wesentlichen eigentlich ein Resultat von den 68er Jahren in einer Randregion, wo es faktisch nur eine Partei gegeben hat. Und das Lauftraining haben wir da geholt.
So eigentlich.
Ja, dazumal sind das im Oberwallis sind ja 2 Flügel gewesen. Katholisch-Konservative und Christlich-Soziale. Und wir haben eigentlich unsere Ausbildung und unsere Geschicklichkeit geholt in der Auseinandersetzung mit einer obermächtigen Staatspartei.
Also dort sicher etliches an politischem Taktil auch gelehrt. Wie ist der bei euch, Herr Steinegger, wo dir den Sprung in den Nationalrat geschafft hat?
Also wir haben ja ein anderes Verfahren, weil wir nur einen Sitz im Nationalrat haben, haben wir das Majorzverfahren. Also zuerst hat mein Vorgänger ist gestorben. Es ist immer eine Konstellationsfrage. Ich habe 2-mal bei Wahlen verzichtet zu kandidieren und eigentlich habe ich dort müssen in die Hose. Habe es probiert, habe parteiintern gegen einen renommierten Kandidat Mitbewerber gewonnen. Und danach war Wahlkampf im Kanton Uri und ich habe das Majorzverfahren gewonnen.
Wie ist das, wenn man sich gegen einen Älteren durchsetzt? Ist das intern noch schwierig gewesen?
Ja, ich bin wahrscheinlich unterschätzt worden von dieser Seite, weil ich bin relativ jung war. Eigentlich Gemeindepräsident in meiner Gemeinde, aber sonst keine allzu grossen politischen Lorbeeren können verzeichnen. Und wahrscheinlich war mein Vorteil, dass ich jung war und dass ich unterschätzt worden bin. Und wegen dem ist es geraten.
Wie ist es, wenn ihr nachher als Parteipräsident all die Wahlkämpfe, die ihr gemacht habt, die ihr auch verantwortet habt, nachher für eine ganze Partei, für grosse Parteien, ist man da ständig im Wahlkampf? Was gibt es da noch? Hat es da noch eine Privatperson Steinegger gegeben? Oder seid ihr immer im Wahlkampf? Also wenn ihr nicht mehr in einen Laden seid, dann gewiss, jetzt muss ich freundlich sein, das könnte ein potenzieller Wähler sein. Ist man da immer in diesem Film drin?
Ja, so weit geht es natürlich nicht. Gut, damals hätte man können sagen, dass mindestens jeder 5. bis jeder 4. eigentlich freisinnig tut, wählen.
Dann noch?
Aber es ist weniger das. Man hätte ja immer wieder müssen abschätzen, ist das für die Partei und für die politische Richtung ein Vorteil, ein Nachteil. Man hätte ja ganz genau gewusst, dass man eigentlich gar nicht das kann machen, alles, was man sollte machen. Man hätte ja Haufen Orte gewusst, das sollte man noch, das sollte man noch. Aber man hat den Apparat nicht,
zum
um
Beispiel,
das zu realisieren.
Was sind so Sachen gewesen, oder gewusst, das sollte
ja,
man noch?
Zum Beispiel auch Positionen sauber darstellen, sauber zu kommunizieren, aktiv zu kommunizieren auf den verschiedenen Ebenen. Eigentlich hat man immer gewusst, dass man nicht alles kann machen, was man sollte und wette machen und eigentlich das Spannungsverhältnis, dass man eigentlich mehr sollte machen, als man kann machen, das ist belastend.
Ihr habt die Kommunikationsmöglichkeiten angesprochen, Herr Bodemann, wenn ihr zurückdenkt an eure Zeit als Parteipräsident, mit was für Mitteln habt ihr denn vor allem kommuniziert?
Gut, bevor dass man kommuniziert, muss man zuerst eine Partei positionieren und wir sind eigentlich 87 in einer sehr schwierigen Position gewesen als SP, haben verloren, sind eine Hüfe gegeben, die gesagt haben, ihr geht nächstens zum Brie auf 13-14%. Und unsere Aufgabe war dann, 91 zu stabilisieren und 95 zur stärksten Partei werden in der Schweiz. Und die wesentliche Arbeit war halt, dass man probiert, Baustein für Baustein eine Partei im politischen Raum richtig zu positionieren. Wenn man das gemacht hat, ist nachher die Frage, ja, welche Leute transportieren welche Themen am besten und wie kann man im Wahlkampf eine gewisse Zuspitzung machen oder auch nicht. Das ist eigentlich Handwerk und das war damals so gewesen und das ist heute eigentlich nicht anders.
Ist das irgendwo Intuition oder kann man das
Nein,
lernen?
Das ist Arbeit, das ist knüppelharte Arbeit, weil man sich muss überlegen, auf welchen Positionen wird die Partei in den nächsten Jahren sinnvollerweise positionieren, dass nachher auch intern versuchen, ja, dass eigentlich die Partei das mehrheitlich trägt und sobald dass das so weit ist, halt das im öffentlichen Raum zu kommunizieren mit den richtigen Leuten, auch mit der Arbeit an der Sprache, dass man sich überlegt, ja, wie bringe ich etwas über? Was sind die richtigen Stichworte? Was sind die richtigen Slogans und so? Und da habe ich das Gefühl, dass heute ein bisschen das Problem ist, dass einige Partien gibt, die das arg vernachlässigen.
Die Sprache, die möchte ich noch ein bisschen anschauen. Wie bringt man etwas richtig über? Das kann man so einfach sagen. Aber wie macht man das eigentlich? Wir haben einen Politikberater bei uns noch in der Sendung, der uns das sagen kann. Er macht das in wenigen Minuten. Und die beiden Herren, Steinegger, Bodemann, bleiben selbstverständlich noch bei uns. Merci vielmals.
Senza tempo, tutta vita e godimento, l'estate è qua e con il sole lei tornerà. Alta e bionda, senza impegni, la straniera dei tuoi sogni ti guarderà con gli occhi dolci e tu. Ciao, come stai? Amore mio, che cosa fai? Amore mio, così vivrai un giorno, un mese, un'estate per lei. Ciao, come stai? Amore mio, che cosa fai? Amore mio, ti scorderai dei tuoi problemi accanto a lei. Viaggia voi due soli, quando è notte c'è la luna, ti scoprirai romantico con lei che sarà bella e nuda da impazzire, sempre pronta a far l'amore, chissà dei due chi si innamorerà. Ciao, come stai? Amore mio, che cosa fai? Amore mio, così vivrai un giorno, un mese, un'estate per lei. Ciao, come stai? Amore mio, che cosa fai? Amore mio, ti scorderai dei tuoi problemi accanto a lei.
Am 23. Oktober dieses Jahr ist es wieder so weit. Dann kommt aus, was für Damen und Herren das Schweizer Volk im National- und Ständerat soll vertreten. Es hat nicht Platz für alle die, die reinwetten. Wer schafft es, wer nicht? Genau mit dieser Frage befasst sich seit langem der Marc Balsiger. Er hat eine Kommunikationsagentur, hat Wahlkampagnen geplant und durchgeführt und hat gerade neu ein Buch herausgegeben, das heisst «Wahlkampf, aber richtig». Ein Handbuch für Kandidierende. Guten Morgen, Herr Balsiger.
Guten Morgen. Morgen.
Der hat vorhin den Herrn Bodemann-Steinegger zugelassen. Was ist sich durch den Kopf gegangen?
Es sind verschiedene Filme ab, weil ich kenne die beiden Herren, zumindest medial, schon seit mehr als 20 Jahren. Also im Prinzip, zumindest dem Herrn Steinegger habe ich schon zugelassen, als ich noch ein Schulbub war. Er ist 1980 in Nationalrat gewählt worden, relativ schnell eine bestimmende Figur geworden, innerhalb von seiner Partei, der FDP, und nachher auch von der eigentlich politischen Schweiz. Und nachher habe ich auch logischerweise den Herrn Bodemann beobachtet, der einen neuen Stil in dem Sinn gebracht hat in die politische Schweiz. Er ist der, zusammen mit dem André Dagi, damals Generalsekretär von der SP Schweiz, der den permanenten Wahlkampf in meinen Augen eingeführt hat. Also es war nicht die SVP, wie man immer sagt, sondern es war er, zusammen mit seinem Kompagnon Dagi.
Also permanenter Wahlkampf, das heisst, es ist immer rund, also wer auch zwischen den Wahlperioden wird, ist man immer im Abstimmungskampf, man muss sich immer positionieren, man sagt immer, für was man steht. So.
Man hat sehr eine geschickte Agenda besetzt und sehr verstanden, im richtigen Moment die richtigen Züge zu machen, um das Bild vom Schachspieler zu bringen. Und die Medien haben das offensichtlich dort Mitte 90er Jahre geliebt. Nicht mehr gewusst, irgendwie von dem Zentrum aus, Brieg, eben die Heim von Herrn Bodemann oder von Bern, von der Zentrale von der SP da, läuft eigentlich immer etwas, ein permanenter Unruheherd, was Parteien dann ja zum Teil auch für Unstimmigkeiten gesorgt hat. Aber das gehört wahrscheinlich nicht in die Sendung.
Die beiden Herren haben gesagt, eben, man muss zuspitzen oder Herr Bodemann, man muss eine Sprache finden, wo man die Leute damit erreicht. Ihr betreut Kandidierende, ihr lehrt nicht so, dass sie sich ausdrücken, pointiert können ausdrücken. Wie bringt ihr das einem Kandidaten oder einer Kandidatin bei?
Mit Üben, mit Diskussionen. Und es ist auch wichtig, dass die Nachwuchspolitiker, dass die ein gutes Fundament haben. Wir haben das vorhin gehört von beiden Herren, von Franz Steinegger und von Peter Bodemann. Es geht zuerst darum, dass man eine Position hat, eine Überzeugung. Das ist das Fundament für alles. Und erst dort kann ich mit meinen Instrumenten und mit meinem Wissen einsetzen, um den Politiker besser zu lernen, zu verkaufen. Also wie tritt die auf, in welchem Umfeld, wenn lohnt es sich, was zu lancieren. Da bin ich in dem Sinn wie ein Sparringpartner.
Mach es doch mal mit mir. Oder macht es mal konkret. Was würdet ihr mir jetzt beibringen?
Also ich denke, entscheidend ist, dass ihr als junge Frau noch immer zu einer Minderheit gehört in der Politik, 40 Jahre nach der Einführung vom Frauenstimmrecht, das ist ein grosses Plus. In entscheidenden Moment wird es aber in der Politik schnell mal relativ laut und vielleicht auch ruppig. Da gehen die Frauen meistens ein oder sogar zwei Schritte zurück. Das heisst, im entscheidenden Moment müssten sie ihre Position markieren und sich nicht zudecken lassen von den Männern, die dann einfach aufs Mal so ein bisschen gückelartig auftreten.
Und wie lernt ihr mir das? Also, da spielt ihr den Gückel und ich muss nicht reingehen. Oder wie macht ihr das? Macht ihr so Übungen?
Wir machen Übungen, immer vor laufender Kamera, wo wir je nachdem, sagen wir, ist es ein Podium oder ist es ein Fernsehauftritt, dass sie die verschiedensten Situationen durchspielen, sich selber nachher sehen, um mal schauen, wie die Wirkung ist und können dabei bleiben. Wir haben also gerade explizit für Frauen, dass sie einfach nicht zurückbuchstabieren, sondern sich probieren, weiterhin einzubringen und mit ihren Argumenten auch irgendwie eine Position markieren können.
Herr Bodemann, so ein Medientraining von laufender Kamera, habt ihr das auch mal gehabt? Also, kennt ihr das? Habt ihr euch aber auch analysiert, eure Auftritte?
Also Medientraining habe ich persönlich nie gemacht. Aber wir haben natürlich in der Partei eigentlich ein Verfahren gehabt, wo wir einmal geschaut haben, was sind das Profil der Leute, die wir haben, wer spricht welche Themen und welche Wählerschicht an. Und dann haben wir natürlich mit diesen Leuten Vorauftritte auch trainiert, nicht? Wo man gesagt hat, du gehst jetzt in die Arena, was sind deine drei wichtigen Sachen, die du willst bringen, wie bringst du das? Und das haben wir damals eigentlich ohne grosse Berater im Wesentlichen selber gemacht, weil ich das Gefühl habe, das Wichtigste an der Politik ist natürlich, dass das Verfertigen von den Ideen und das Transportieren von den Ideen eigentlich eine Kernkompetenz ist von denen, die politisierend und heute haben wir in der Schweiz wie ein Training, wir haben ein ganzes Heer von Beratern und Lobbyisten, die da vorzunehmen, die Politikerinnen und Politiker anleiten. Und die selber sind eigentlich so ein bisschen wie die Emily-Figuren auf dem Rolls-Royce, aber nicht mehr die, die effektiv der Karren stierend und überlegend, wie man die Sachen bringt.
Was sagt ihr zu Erbasungen? Warum hat es heute so viele Berater überall?
Es wird überzeichnet wahrgenommen. Ich bringe es mit einem konkreten Beispiel von den Lobbyisten im Bundeshaus. Da gibt es immer wieder Leute und auch Medien, die sagen, wir haben über 500 Lobbyisten, weil ja jeder eidgenössische Parlamentarier darf zwei Personen dauerhaft einladen. Wenn man die Liste genau durchgeht, dann sieht man, dass zum rechten Teil sind das noch Familienmitglieder, Söhne, Ehefrauen etc. Also es ist nicht so, dass es wimmelt von diesen Beratern. Aber es hat im Schnitt hat es tatsächlich zugenommen. Es gibt mehr. Das hat auch damit zu tun, dass insbesondere von der Privatwirtschaft, von Verbänden, der Druck in den letzten wenigen Jahren grösser geworden ist, dass man Präsenz markiert. Ob denn das tatsächlich erfolgreich ist? Ich rede nur vom Lobbying in Bern. Wenn man dann einfach während der Sessionen quasi wie ein Heugümperschwarm einfällt, das bezweifle ich stark.
Also Lobbying, so Leute wie die oder so Berater, die Kandidaten unter die Arme greifen, das gibt es ja auch mehr als früher.
Nein, also es gibt relativ wenig in meinem Bereich, wo zum rechten Teil mit Politisierenden schafft, weil es ist ein absolutes Nischenteil in dem Sinne in der ganzen Kommunikation. Es ist auch nicht lukrativ. Also die meisten Agenturen, die es gibt in der Schweiz, die machen das aus freundschaftlichen Überzeugungen und nur auf das Segment abstützen, das gehe ich nicht. Also meine Firma könnte nicht überleben, wenn wir jetzt nur Segmente von Politikerinnen und Politikern würden betreuen. Das würde nicht gehen.
Also müssen noch andere Standbeine haben. Aber über Überleben-Demo, also irgendwie scheint es ja doch zu
funktionieren. Also meine Firma gibt es jetzt seit bald 9 Jahren.
Genau,
also
ich werde jetzt noch auf einen anderen Punkt kommen, zwar auf Neuerungen. Oder? Wir haben jetzt gehört, wie Sie das erlebt haben, auch beim Wahlkampf. Jetzt gibt es ja neu die sozialen Netzwerke, oder, wo alle davon reden und wo immer gesagt haben, es ist wahnsinnig wichtig, dass die Kandidaten das so machen, dass sie eben Facebook, das ist das soziale Netzwerk im Internet, dass sie dort dabei sind, dass sie twittern, gehört man gegen wieder, das ist dann noch so eine Kombination mit dem Handy, dass man quasi ständig erreichbar ist auch für einen Wähler oder für die Wählerin. Wie wichtig sind die neuen sozialen Netzwerke im Wahlkampf?
Die neuen Medien, die sozialen Netzwerke könnten wichtig sein, wenn sie richtig betreut würden. Im Moment ist dort die Mehrheit der Politiker aus zeitlichen Gründen, das muss ich ganz klar sagen, aus zeitlichen Gründen noch nicht richtig dabei. Es gibt vielleicht ein halb Dutzend, die ich beobachte seit mehreren Jahren, die das erlickt haben, die sehr geschickt mit dem umgehen, die sich eine grosse Gemeinschaft haben können im Verlauf der letzten Jahre aufbauen. Und ich gehe davon aus, dass die wenigen am 23. Oktober am Wahltag davon profitieren können. Das heisst, sie kommen aus neuen Umgebungen kommen sie Stimmen über. Aber der Durchschnitt ist tatsächlich so im Wahlkampf, dass man etwa 2 oder 3 Monate vor dem Wahltermin davon auf ein Profil aufbauen, bei Facebook, bei Twitter etc. Und dann kann man einfach noch nicht ernten. Es braucht einen langen Atem und es braucht aber auch keine technische Kenntnis. Das, denke ich, ist auch ganz wichtig, dass man das mal gesagt hat. Jeder und jede kann das.
Herr Steinegger, wäre das etwas noch für euch? Mal so Facebook dabei sein oder Twitter? Könntet ihr euch das noch vorstellen?
Also, ich bin auch überzeugt, dass das heute eine gewisse Bedeutung hat. Ich müsste eigentlich den Sohn beauftragen, das zu machen. Ich wäre im Moment da nicht in der Lage, das da richtig zu betreuen. Ich glaube, es was jeder Kandidatin oder jeder Kandidat muss aufpassen, dass er nicht nur das macht, weil der ist er einfach nur am Tagesgeschehen und hat keine Grundlagen, wie der Herr Walsiger gesagt hat, wo eigentlich der Ausgangspunkt ist. Und wenn es gelingt, beides zu verbinden, dann ist das sicher erfolgreich. Ich bin aber der Meinung, da braucht es irgendwie Unterstützung, weil zeitlich ist beides zu machen sehr schwierig, mindestens.
Aber wir werden da quasi ständig immer dran, oder? Ihr habt gesagt, man muss immer dran sein, weil es so erfolgreich ist. Und das ist ein enormer Zeitaufwand, den wahrscheinlich eben nicht alle können leisten. Ich würde gerne mit euch drinnen zusammen den Idealkandidat oder die ideale Kandidatin probieren zu definieren. Also kann man wie quasi vom Reissbrett so jemanden entwerfen, wo man sagt, mal, der oder die schafft mit ziemlich grosser Sicherheit den Sprung ins Parlament. Wir wollen das machen als nächstes hier in der Sendung Treffpunkt auf dieser Seite.
to know. Why don't you stop and think it over? Am I the same man who knew your soul? I'm the one you hurt, and I'm the one you need. I'm the one who cried, the one you used to meet. But you are pretending you don't care. But the fire is still there. Now we are no longer too young to love each other this way. Am I the same guy? Am I the same guy?
Sendung Treffpunkt auf DRS1. Und auch wenn die Musik läuft, wird weiter diskutiert hier hinter den Kulissen bei mir im Studio der Politikberater Marc Balsiger, der Franz Steinegger. Er war im Nationalrat von 1980 bis 2003 für die FDP, ist auch Präsident der FDP von 1989 bis 2001. Und der Peter Bodema, Nationalrat SP 1987 bis 1997 und Präsident der SP von 1990 bis 1997. Ich will noch schnell, bevor wir uns nach der ideale Kandidatin uns anschauen, fragen. Der Herr Balsiger hat vorhin gesagt, Herr Bodema, das war der Tag, wo der permanente Wahlkampf eingeführt habe. Seht ihr das auch so?
Ja gut, Kompliment ist immer schön, aber es stimmt schon, wir haben damals eigentlich probiert, jeden Tag, jeden Morgen zu überlegen, was sind die neuen Themen. Wir kennen mehr unsere Positionen, die wir erarbeitet haben, auf dem Hintergrund von einer Aktualität, die sich verändert, transportieren. Wie können wir das ausnutzen? Wie können wir das drehen? Und insofern haben wir nicht das Gefühl gehabt, der Wahlkampf fährt 9 Monate an, sondern das Gefühl gehabt, während 4 Jahren probieren wir, unsere Politik voranzubringen, und zwar einfach mit einem hohen Rhythmus relativ aktualitätsnah.
Hast du denen gedacht, das manchmal schon genervt?
Ja, es hat vor allem der Ereignisablauf hinten noch geholfen. Also es ist jetzt zu meiner Präsidialzeit Fall Kopp gewesen, danach eine Fischenaffäre, danach anfangs der 90er Jahre eine Rezession und danach das ganze EU-Thema, wo uns der Bundesrat versäbelt hat. Also es sind einfach auch von der Konstellation her hat sich's eigentlich fast angetragen, dass man Wahlkampf ständig macht.
Ist euch das gelegen gekommen? Oder wärt ihr vom Typ her eher so, dass ihr sagt, eigentlich 9 Monate würden länger?
Nein, an und für sich ist Politik besteht aus Wahlkampf. Und wenn die Wahlen durch sind, fängt die neue Wahlen an. Man hat es einfach hinten gerne gehabt, dass die Konstellation ein bisschen anders gewesen wäre, dass man offensiver hätte können sein. Und nicht zur Konstellation bereit sind, in gewisse Defensive hineingedrängt worden ist und dort man krampfhaft hinter versucht, andere Themen zu setzen. Aber damals war es noch schwierig gewesen, bei den Medien sich durchzusetzen.
Schauen wir uns jetzt mal einen idealen Kandidat oder eine ideale Kandidatin an. Wenn ihr jetzt, Herr Bodema, für die SP jemanden ins Rennen schicken könntet, wer wäre das? Vielleicht gerade zuerst mal, wir sind jetzt hier eine Männerrunde, ausser mir. Ist das immer noch ein wichtiger, also das Geschlecht, wie wichtig ist das immer noch, wenn ihr jetzt so einen Idealtyp von einem Kandidat oder einer Kandidatin entwerft?
Ich glaube, Genmanipulation funktioniert in der Politik nicht. Die Fische müssen eigentlich in den kantonalen Teichen lernen zu schwimmen. Und das Zentrale ist, dass jemand in der Region, wo er herkommt, eigentlich die Sache gut macht und dann kann vielleicht etwas Werbung und so kann das verstärken. Aber in der Regel ist die Schweiz so vielfältig, dass jemand, der in St. Gallen kandidiert, muss ganz anders mit Erfolg will kandidieren, muss einfach ein anderes Profil als jemand, der das vielleicht in Genf macht. Und insoweit gibt es nicht die Idealkandidatin oder der Idealkandidat. Innerhalb von der SP hat es eine Phase gegeben, wo ich sage, was einen starken Frauenbonus gegeben hat. Der ist erstaunlicherweise jetzt, habe ich das Gefühl, weitgehend vorbei. Die ganze Frauenfrage ist erstaunlicherweise weitgehend unter dem Teppich und wird eigentlich nicht mehr so thematisiert. Insoweit habe ich das Gefühl, heute, ob Frau oder Mann innerhalb von der SP vergleichbare Chancen. Es kommt darauf ab, wie gut jemand in seinem Kanton, und da sind die Verhältnisse halt total unterschiedlich in der Schweiz. Es gibt eigentlich nicht in der Schweiz, sondern es gibt sehr, sehr unterschiedliche politische Landschaften, je nach Kanton.
Sie sagen eben, man muss im Kanton zuerst seine Sporen abverdienen. Jetzt gibt es ja gerade auch bei diesen Wahlen etliche Quereinsteiger, die eigentlich nicht aus der Politik kommen, sondern die den Sprung aus ganz anderen Ecken schaffen ins Parlament. Finden Sie, die haben eigentlich keine Chance?
Wohl, die haben nachweislich als jemand gewählt werden. Aber wenn ich mich zurückerinnere, zu Bären, die so irgendwie aus dem politischen Nix sind gekommen, die sind irgendwie eine Mangelssubstanz da verhungert.
Wie seht ihr das, Herr Steinegger? Was zeichnet jemand aus, der den Sprung schaffen könnte?
Also ich glaube, es stimmt, dass halt auch Nationalratswahlen sind im Prinzip kantonale Wahlen. Das ist ja kantonalisiert, das Ganze, und wegen dem braucht es einen gewissen Bekanntheitsgrad für die Mehrheit, sage ich jetzt einmal, im Kanton. Der freie Bonus, der hat in den 90er Jahren im Zusammenhang mit der Wahl Dreifuss, nicht Wahl Brunner, Mathe und so weiter, eine grosse Rolle gespielt und ist auch aufgepusht worden, spielt nicht mehr die gleiche Rolle. Also ich muss euch sagen, es ist prioritär, geht's darum, dass man innerhalb vom Kanton eine gewisse Grundlage kann schaffen. Da gibt's Einzelne, die aufgrund von einem Bekanntheitsgrad aus Sport oder Wirtschaft oder irgendeinem anderen Bereich natürlich einen Vorsprung haben und dann gewählt werden. Aber in der Regel ist es so, dass die Sterne verglühen, mit Ausnahmen.
Wenn ihr, wo die Parteipräsident war, habt ihr ja auch auf junge Leute setzen und sagen, die wollen wir jetzt aufbauen. Was habt ihr für Eigenschaften gehabt, die jetzt euch besonders fasziniert haben, Leute? Was sind das so für Eigenschaften?
Ja, das muss man sich auch ein bisschen anders vorstellen. Man hat von der Zentralen aus Druck gemacht, dass Junge, dass Freie, dass die Listen vernünftig zusammengestellt werden. Aber wenn man im Einzelnen hat wollen, sich einbringen, dann ist das nicht ungnädig aufgenommen worden in der Regel von den Kantonen. Die haben sich da nicht vorschreiben direkt, weil sie das Gefühl haben, ja, da wird irgendeine einzelne Person forciert. Also es hat sich sehr stark darauf beschränkt, dass man Druck gemacht hat, wie die Listen zusammengesetzt werden und so weiter. Aber die haben sich jede Einmischung für einzelne Personen beispielsweise in der Regel verboten.
Über die Listenplätze möchte ich auch noch reden, was die für eine Bedeutung haben. Vielleicht noch schnell, Herr Balsig, Politikberater, wie würdet ihr ganz kurz einen Idealkandidat, Kandidatin charakterisieren?
Also es gibt keine Idealkandidatin oder Idealkandidat, sondern Voraussetzungen, die jemand mitbringen muss, quasi wie als Rohstoff. Ganz wichtig, denke ich, ist eine politische Überzeugung, dass man ganz genau weiss, wo man hinwollt, wofür man einsteht und in welcher Partei man tatsächlich zu Hause ist, das bedingt auch eine Leidenschaft. Und nachher kommt die Fähigkeit, sich durchzusetzen. Das ist insbesondere parteiintern, ist das ganz hart. Da gibt es wenige, die es effektiv schaffen, egal in welcher Partei. Und nachher, der dritte Faktor ist, medienbewusst politisieren, weil die Medien sind die wichtigsten Multiplikatoren. Das hört man seit 20 Jahren. Aber nachher in der Umsetzung ist das zum Teil ziemlich schwierig.
Und da geht es natürlich auch darum, dass man Wählerinnen und Wähler kann mobilisieren, dass die an die Urne gehen und einem wählen schlussendlich. Weil es gibt ja in der Schweiz bei den Parlamentswahlen über 50%, 51 war es letztes Mal, die nicht an die Urne gehen. Es gibt ganze Haufen Nichtwähler, die bei den Parlamentswahlen nicht dabei sind. Und genau so einen Nichtwähler suchen wir jetzt. Also wenn ihr so jemanden seid daheim, wo es Überzeugung nicht geht, zu wählen, wo er sagt, vielleicht, ich kann ja eh nichts bewirken, oder sonst Argumente hat, warum dass er das nicht macht, dann ruft uns doch jetzt an auf 0848 440 222. Wenn ihr sagt, ich gehe sicher auch den Herbst wieder nicht an Turnen, 0848 440 222.
to lately, thinking about the good things to come. And I believe it could be something good has begun. Oh, I've been smiling lately, dreaming about the world at one. And I believe it could be someday it's going to come. 'Cause out on the edge of darkness, there rides a peace train. Oh, peace train, take this country, come take me home again. I've been smiling lately, thinking about the good things to come. And I believe it could be something good has begun. Oh, peace train sounding louder.
Ride on the peace train.
Ooh, ooh. Come on, the peace train. It's peace train, holy roller.
Everyone jump on the peace train.
Ooh, 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 ooh. Come on. Good friends too, 'cause it's getting nearer, it soon will be with you. Come and join the living, it's not so far from you. And it's getting nearer, soon it will all be true. Oh, peace train sounding louder.
Shout on the peace train.
Come on. About the world as it is, why must we go on hating? Why can't we live in bliss? 'Cause out on the edge of darkness, there rides a peace train. Oh, peace train, take this country, come take me home again. Oh, peace train sounding louder.
Ride on the peace train.
Come on, the peace train. It's peace train, holy rolling.
Everyone jump up on the peace train.
Ooh, ooh, ooh.
Come on, come on, come on.
Die Schweiz wählt im Oktober das Parlament. Aber so ganz stimmt es nicht, wo nicht die Schweiz wählt, ein Teil von der Schweiz wählt, ausgenommen alle die, die nicht dürfen, die nicht stimmberechtigt sind und dann auch noch die, die nicht wollen. Mehr als die Hälfte, 51% der Wahlberechtigten, sind bei der letzten Parlamentswahl nicht an Turnen. 51%. Das sind Wählerinnen und Wähler, die man eigentlich könnte mobilisieren. Nur wie? Bei mir noch immer der Franz Steinegger und der Peter Bodemann, die beiden Politgrössen, FDP und SP, und der Politikberater, der Marc Balsiger. 51%, die nicht an die Urne sind, das ist eigentlich ein Potenzial. Franz Steinegger, wenn ihr euch so zurückdenkt an eure Aktivzeit, Wählerinnen und Wähler mobilisieren. Was sind da für euch die wichtigsten Mittel?
Ja, man hat immer versucht, sich vor allem an die zu wenden, weil ja Überzeugte von anderen Parteien ist es schwieriger überzuziehen als derartige, die offen sind. Aber ich muss sagen, es ist auch ausserordentlich schwierig, weil in der Schweiz haben wir eine Situation, dass wir sehr viele Sachabstimmungen haben und dass gerade gut Situierte und so weiter sich sagen, ja, warum sollen wir uns da in die Niedrigen von der Parteidiskussion begeben, sondern wir können ja entscheiden bei den Sachabstimmungen, in welche Richtung als die Schweiz oder die Politik geht. Und wegen dem hat man den Wahlen eigentlich nicht die gleiche Bedeutung beigemessen, wie das vielleicht Medien machen und natürlich Parteien selber.
Ich möchte in diesem Zusammenhang am Telefon einen DRS1-Hörer begrüßen. Es ist das der Herr Büttler. Grüße, Herr Büttler.
Guten Tag miteinander.
Herr Büttler, eure Aussage geht ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Wieso geht ihr nicht wählen? Würdet ihr das mal erklären?
Das ist eine ganz einfache Sache. Wie manchmal sind wir von diesen Herren und Damen angelogen worden im Vorfeld. Man macht das, man verspricht hier, man schaut dort schauen. Spitäler abbauen, Krankenkassenprämien werden eher billiger. Seit 15 Jahren bauen wir Spitäler ab und wir haben über 30% Krankenkassenprämienzuschläge bekommen. Und wir haben mal ein altes Mänti vor manchem Jahr gesagt, du musst nicht wählen, du musst stimmen. Und das nütze ich aus mit ausnahmslos jeder Abstimmung, sei sie kommunal, kantonal oder national, dass ich mein wunderbares Gut von der direkten Demokratie nach meinem Gutdünken abstimmen.
Also in dem Fall eben das, was der Steinegger gesagt hat, vielen Leuten ist tatsächlich nicht die Wahl wichtig, sondern dass sie eben ihre Meinung kundtun können bei den Abstimmungen, wo es wirklich um Sachfragen geht. Peter Bodenmann, wenn ihr das hört, stimmt euch das nachdenklich oder findet ihr, ja, der Mann hat eigentlich recht?
Recht hat er nicht, aber es scheisst recht so zu denken. Und ich habe das Gefühl, dass auch mit den Sachabstimmungen gehen in der Regel maximum die Hälfte von der Liga stimmen, wie mit Wahlen auch. Das gehört einfach zur Demokratie, dass ich auch sagen kann, auf dieser Ebene habe ich das Gefühl, entweder bin ich zufrieden oder ich bin resigniert oder habe das Gefühl, alle machen das falsch und darum gehe ich nicht. Und ich sehe auch keinen Grund, dass man die nicht gehen kann, abstimmen oder nicht wählen beschimpft oder dass man sagt, das eine ist super gut und das andere ist super schlecht, weil auf beiden Ebenen etwa so die Hälfte gehen, in der Regel nicht.
Dir hat Alben gesagt, Herr Bodenmann, es geht nicht nur darum, die eigenen Wählerinnen und Wähler zu mobilisieren, sondern auch die anderen zu demobilisieren. Wie meint ihr das?
Wichtig ist ja aufzuzeigen, dass die anderen Parteien eigentlich nicht die Dynamik haben, die sie vorgegeben haben. Das heisst, ich muss probieren, den Rhythmus von der anderen Partien zu brechen und gleichzeitig muss ich die auch irgendwo machtpolitisch befriedigen. Wenn wir jetzt ein aktuelles Beispiel nehmen, die SVP hat Anspruch auf 2 Bundesratssitze. Wir haben vom Parlament das Gefühl gehabt, der Blocher macht nicht so gut. Jetzt hat er die Möglichkeit gehabt, also einen braven Freiburger Holzsäger in den Bundesrat zu wählen. Das war ein katastrophaler Fehler, dass man das nicht gemacht hat. Weil dann hätte man der SVP können sagen, los, jetzt habt ihr 2, jetzt seid ihr einmal still und nicht immer so heissen. Der soll jetzt einmal anständige Arbeit machen, ein paar Dossier anschauen. Und stattdem tut man denen den Weg versperren. Und damit gibt man denen natürlich ein super Mobilisierungspotenzial. Ich muss den Rhythmus der anderen brechen. Ich muss schauen, was sind die Themen, die für die gut sind. Und dann muss ich schauen, dass die Mitglieder von der SVP das Gefühl haben, jetzt in dem konkreten Fall, unsere Partie ist nicht super gut und B sind wir jetzt ja eigentlich machtpolitisch befriedigt worden und dann bleiben die halt im Sonntag vielleicht lieber auf der Skipiste anstatt dass schon an Turnen gehen oder ein Couverier werfen.
Also demobilisieren, etwas Destruktives eigentlich, also nicht nur die eigenen Förder, sondern auch die anderen Strategien probieren zu brechen. Herr Steinegger, ist das so etwas, was ihr auch bei eurem Repertoire gehabt?
Ja, aber es ist also gar nicht so einfach, das da zu brechen. Das hat man auch verschiedentlich wie natürlich probiert. Sicher ist ein Thema jetzt, das aktuell ist, ist Bundesratssitz. Was ja vielleicht auch frisch dazugekommen ist, eigentlich bei den letzten Wahlen für mich erstaunlich, dass man eine Marke verkauft hat, gerade von der SVP, ja sogar einen Führer verkauft hat. Ich habe nicht gedacht, muss ich ehrlicherweise sagen, dass das so greift in der Schweiz. Aber es hat offenbar funktioniert und das hat ja dann wieder ganz andere Vorbilder.
Ich will das wegen dem Demobilisieren noch schnell der Marc Balsiger fragen. Das ist ja ein Konzept, das es bei uns in der Schweiz eigentlich noch nicht so gibt, aber in den USA, hat man erzählt, gibt es das. Also, dass man wirklich bewusst Strategien hat, die probieren, Wähler zu demobilisieren. Wie geht das denn?
Das ist tatsächlich so, dass man bei gewissen Themen, die sehr kontrovers diskutiert werden, die noch probiert, zusätzlich zuzuspitzen, was gewisse Teile nachher von der Bevölkerung oder von denen, die stimmen dürfen, so abschreckt, so politisch verdrossen macht. Und wegen dem gefällt mir der Ausdruck destruktiv, den sie gebraucht haben. Das ist nicht gut. Ich hoffe nicht, dass das in der Schweiz wirklich Einzug hält, weil im Schnitt lohnt sich's, die Diskussionskultur, die bei uns eine lange Tradition hat, die immer noch gut ist, dass man die pflegt. Und in den Beratungen, die ich mache, für einzelne Kandidaten, wir arbeiten nicht für Parteien, ist tatsächlich so, dass wir sagen, wir probieren, guten Wind machen für die eigenen Leute und nicht irgendwie den anderen Knüppel beizuwerfen. Solche Arbeiten machen wir nicht.
Wir haben jetzt immer davon geredet, dass man gerne gewählt werden möchte. Logisch. Da gibt es aber auch den Moment, wo man eben nicht gewählt wird. Also wo man den Sprung ins Parlament nicht schafft oder wo man sogar abgewählt wird. Und was das für einen Kandidat bedeutet, das ist etwas, was wir erfahren in der nächsten Stunde von der Sendung Treffpunkt. Auf der 6. Herzlich willkommen zu der zweiten Stunde von der Sendung «Treffpunkt» auf DRS1. Sie stehen im Ring, sie diskutieren, werden laut, fahren einander ins Wort, eriefern sich, lachen sich aus, gestikulieren. Und dann geht das Licht aus und es wird ruhig. Wahlkampf ist, und da will der Kandidat zeigen, was er kann, die Kandidatin, wer sie ist, für was sie steht. Sie kämpfen mit Leidenschaft und Strategie. Wahlkampf, das ist das Thema heute von dieser Sendung. Im Herbst sind die eidgenössischen Wahlen und da wird ein Haufen den Sprung ins Bundeshaus schaffen. Aber es schaffen es nicht alle, die werden nicht gewählt oder abgewählt. Und das tut weh, zumindest im ersten Moment. Das sagt der Heiner Studer, ehemaliger Nationalrat von der EVP. Nach 8 Jahren Parlament ist er abgewählt worden. Er erzählt uns von diesem Moment. Und zwar gerade als nächstes bei der Sendung «Treffpunkt». Am Mikrofon Simon Hulliger.
Verde cabo de minhas olhos, verde, verde de esperança, mais verde que tristeza, desse verde mar de lágrimas. Verde cabo de minhas olhos, verde, verde de mansão, mais verde que mídia verde. Verde, verde, manhã. Verde, vida, verde, sonho. Cabo Verde que tá prendendo. Dá volta pra boterra verde. E verde tá sem minha arma. Dá volta pra boterra verde. E verde tá sem minha arma. Cabo de minha zona, Cabo Verde de minha sangue, Minda de minha amor, São Vicente aguardou. Verde Cabo de minha zona, Minda de minha maior, Gremo Vena Bo Verde. E viver na minha canção. Queremos ver na boa verde. E viver na minha canção. Verde vida, verde sonho. Cabo Verde que tá aprendendo. Da volta pra boterra verde e verde tá ser minha arma. Da volta pra boterra verde e verde tá ser minha arma. Da volta pra boterra verde e verde tá ser minha arma.
Wisst ihr noch, wenn wir als Kind den Sessali-Tanz gemacht haben? Alle rennen um Stuhl rum und wenn die Musik fertig ist, sitzen alle ab. Ausser jemand, weil es hat einen Stuhl zu wenig. Wer keinen verwünscht, verliert. Sesseli-Tanz für die Grossen heisst Wahlen, zum Beispiel eidgenössische Parlamentswahlen den Herbst. Und auch bei diesem Sesseli-Tanz reicht es nicht für alle. Der Heiner Studer hat es selber erlebt. Er war EVP-Nationalrat gewesen, und er wollte wieder absitzen. Vor 4 Jahren, 2007, sein Stuhl war eigentlich fast noch ein bisschen reserviert gewesen für ihn. Seit 8 Jahren ist er nämlich Session für Session dort drauf gesessen. 8 Jahre Parlament und nachher das, der Heiner Studer wird nicht wiedergewählt. Der ist bei mir jetzt im Studio. Herzlich willkommen in der Sendung Treffpunkt, Herr Studer.
Danke.
Tun wir doch vielleicht schnell uns ein zurückversetzen. Wahlsonntag 2007. Wie war das für euch? Wie habt ihr den Tag denn erlebt?
Ich habe ihn ähnlich erlebt wie 4 Jahre vorher. Dort war es nämlich genau auf der Spitze, ob es wieder reicht. Und dort ist es knapp gegangen, dann knapp nicht. Und bei einer kleinen Partei ist natürlich das Risiko, dass man einen Sitz gewinnt oder ihn wieder verliert, grösser. Ein Punkt ist wichtig, ich habe noch nie so viele persönliche Stimmen gehabt, wie nach 8 Jahren Nationalrat. Und hätte mir eine andere Listenverbindung gehabt, die wir nicht bekommen haben, dann wäre ich wieder dort. Also ich habe es vor allem als ungerecht empfunden.
Also eine andere Listenverbindung als 4 Jahre vorher war das dann gewesen. Als ungerecht hat er es empfunden. Aber wie nah geht es einmal? Also nimmt man das so persönlich?
Ich möchte unterscheiden Amt und Möglichkeit von der Aufgabe. Das Amt ist nicht das Problem. Ich bin seit Jahrzehnten in der Politik. Und jede Stufe, kommunal, kantonal, Bund, ist spannend. Jede ist spannend. Aber man darf sich nicht identifizieren mit dem Amt Nationalrat. Sonst ist es eine Katastrophe. Und das ist mir nie ein Problem gewesen. Ich war die ersten 50 Jahre in meinem Leben nicht gewesen. Und dann ab 58 auch nicht mehr. Das ist nicht das Problem. Aber die Möglichkeiten vom Mitmachen, vom Beeinflussen, vom Lösungen finden, da hätte ich gerne weitergemacht.
Was hat er für Reaktionen gehabt nachher auf die Nichtwiederwahl?
Wenn es so geht, ist es toll, was an Reaktionen kommt. Und zwar aus allen aus dem ganzen politischen Fächer raus. Das ist nicht in Ordnung, man bedauert es. Aber da, wo mir der meiste Mühe macht, ist die vielen, ja weisst, wir haben ja gedacht, das reicht schon, aber sie sind kaum an die Turnen gegangen. Also alle die, die finden, ja, es sollte wieder sein und nicht gehen. Das ist eigentlich das Problem.
Also quasi, ihr habt zu wenig können die mobilisieren, dass sie wirklich die euch wählen, euren Namen in die Urne schiessen.
Also ich habe es vor allem so erlebt, dass ich unzählige Reaktionen im Wahlkampf bekomme. Weißt, ist ja klar, die lernt es wieder, man muss sich nicht engagieren. Und ich habe immer gesagt, das stimmt nicht, das wird knapp laufen. Und erst nachher sagen sie ja, es war ja doch so gewesen. Also, gerade für eine kleinere Partei kommt dann noch die Frage. Für die Leute kommunal, kantonal, haben sie eine Grösse? Da hat es einen Sinn. Und hat es einen Sinn, euch auch ins Parlament auf Bern zu wählen? Also, wir müssen noch mehr kämpfen, um den Leuten sichtbar zu machen. Auch wenn nur 3, 4, 5 von uns zu Bern sind, gewisse Sachen kann man mitgestalten.
Jetzt ist es, wenn man so abgewählt wird, ohne Verdienstausfall, der einem droht, oder? Man verdient als Nationalrat gut 100.000 Franken. Der hat noch 30% Pensum als Vizeamann von Wettigen. Wie ist das jetzt für euch gewesen? Wie habt ihr das können auffallen? So schnell, oder? Es ist ja relativ schnell, wo auf einmal das Einkommen weg ist.
Es ist so, dass man ja dann bis Ende November noch im Amt war und ich habe am praktisch letzten Ratstag als Präsident von einer Subkommission in der Gesamtkommission Wissenschaft, Bildung, Kultur noch einen Bericht vertreten und dann ist plötzlich fertig. Und ich habe ganz auf Politik gesetzt, im Wissen, wenn es nicht mehr reicht, eine neue Orientierung. Ich habe dann offen gelassen, kommt etwas Neues, vollamtliches, außerhalb von der Politik, dann würde ich es anpacken. Das ist aber gleich klar gewesen, nein, es macht sinnvoll, dass ich Kommunalpolitik behalte. Da habe ich die Reaktionen bekommen, bin auch dort wiedergewählt worden. Und dann habe ich es jetzt mit Mandat aus dem für mich kirchlich-karitativen Bereich ergänzt.
Es gibt ja auch so Überbrückungsleistungen, oder, die der Bund anbietet, wo man kann beziehen kann, glaube höchstens 2 Jahre, gut 2'000 Franken pro Monat. Wie froh seid ihr um diese Überbrückungsleistungen gewesen?
Also wenn man nicht gerade einen Beruf hat, wo man reingehen kann, ist das eine gute Lösung. Und ich finde es auch richtig, sie tun es erst abklären im Februar, denn in den ersten Monaten können sich Lösungen zeigen. Und ich finde es einfach gut, dass es so eine Möglichkeit gibt.
Wie hat sich euer Leben sonst verändert? Also jetzt so im Privatleben, habt ihr vielleicht auch Abstriche machen müssen? Habt ihr euch anders orientieren, jetzt persönlich nach dieser Nichtwahl?
persönlich habe ich überhaupt nicht müssen. Wir sind eine politische Familie und die Thematik ist geblieben. Ich bin ja dann ein halbes Jahr darauf runter Präsident von der EVP Schweiz geworden, weil man gefunden hat, es wäre ja eigentlich schade, bei einer kleinen Partei die Erfahrung nicht nutzbar zu machen. Und natürlich, der Idealfall wäre, das Parteipräsidium wäre in Bern. Aber wenn man gerade anschliessend es machen kann, kennt man vor allem Personen all und kennt so die internen Spiele all. Im Privat hat sich nichts geändert, denn wer nur an mir interessiert war wegen dem Amt, wenn sich die nicht mehr gemeldet haben, dann ist man noch so recht gewesen. Und Freunde, echte Freunde habe ich genug.
Ihr habt gesagt, also die Möglichkeiten, die ihr ein vermisst, dass ihr etwas verändern könnt auf nationaler Ebene. Wie ist das so? Man sagt das ja vielleicht nicht so gerne, aber ich war der Nationalrat Studer gewesen, auf einmal ist man das nicht mehr. Hat das also ein bisschen mit einem Machtverlust zu tun? Oder dass man denkt, das fuchst dem doch irgendwie?
Nein, mit Machtverlust hat es nicht so gut. Aber ich hätte gerne bei Themen weitergeschafft. Mhm. Ich habe die ganze Kampfhundeproblematik vorantrieben und habe dort eine Subkommission geleitet. Wenn ich jetzt sehe, was in der Zwischenzeit auf dieser Ebene passiert ist, macht es mir schon wahnsinnig Mühe. In anderen Bereichen ist aber der Erfolg erst nachher gekommen. Ich habe eine Motion von mir zur Abschaffung von der Gewissensprüfung bei der Zulassung zum Zivildienst ist durchgekommen. Sie ist umgesetzt. Auch wenn wieder debattiert wird, sie ist da. Es gibt Themen, die weitergehen. Und ich merke, dass ich dort immer wieder gefragt bin, weil sie wissen, ah, der hat gleich Fachkenntnis.
Was würdet ihr heute im Wahlkampf anders machen, Herr Studer?
Ich würde im Wahlkampf noch mehr Leute persönlich motivieren, wenn ihr wollt, dass ich wieder dort bin, nehmt unsere Liste, gebt nicht nur eine persönliche Stimme oder zwei, nehmt die Liste und geht wirklich an die Urne.
Macht ihr es nochmal? Deutet ihr euch es nochmal an?
Es ist so, ich werde in diesem Jahr noch 62 und ich bin eigentlich der Meinung, die nächste Generation sollte einsteigen. Ich habe eine Tochter, die im Grossen Rat ist und eine andere Generation jünger. Die Aufgabe würde mich reizen, aber es ist kein strategisches Ziel.
Aber er lässt es noch ein bisschen offen, man spürt es. Herr Steinegger, dürft ihr euch auch noch wieder schnell führen, bitte. Ihr habt es ja auch erlebt in eurer zwar auch sehr erfolgreichen Politikkarriere, gleich der Moment, dass ihr nicht gewählt werdet im Bundesrat. Einer ist jetzt im Parlament nicht gelangt, einer ist schon in der Partei internen Ausmarchung. Wie seid ihr mit so Niederlagen umgegangen?
Ja, es war beides Mal in der Fraktion, dass ich nicht der erste Kandidat war. Also das war für mich eigentlich kein Problem gewesen. Ich habe ja nachher beim ersten Mal, wo der Herr Villiger vorgeschlagen worden ist, das Parteipräsidium dürfen oder müssen übernehmen. Und das zweite Mal bin ich eigentlich schon aus der Politik, habe ich mich verabschiedet gehabt. Das hat beim zweiten Mal vor allem hat das der Abschied erleichtert, hat man wirklich einen Schnitt ziehen und man muss immer persönliche Vorteile sehen. Im zweiten Mal ist es, glaube ich, irgendein ist um eine Stimme gegangen in der Fraktion und wir haben jemand, der für mich gewesen wäre, war im Ausland gewesen. Und wir haben den einen getroffen, der hat meine Frau ihrem Sohn gesagt, wenn jetzt der da gewesen wäre, der wäre der Papi Bundesrat, hat der Sohn gesagt, Gottlob sind sie fort gewesen. Und tatsächlich habe ich es durchaus genossen, dass wir jetzt zusammen mit dem Sohn haben können, Haufen Sachen machen, die sicher euch kompensiert hat. Also ich glaube, Politik besteht immer aus Sieg und Niederlage und wenn man sich allzu stark versteift, kann man nicht gewinnen, aber man kann vor allem nicht verlieren.
Also nicht zu fest versteifen. Und was mich noch wundern würde, wenn wir über Gewinnen und Verlieren reden, welche Rolle spielt da eigentlich das Geld? Kann man einen Sitz im Parlament kaufen oder ist das nicht so einfach? Wir reden über diese Thematik gerade als nächstes hier im Treffpunkt auf der RS1.
David Luca Leon, it shall guide you through the night and help you through the day. Whenever things go wrong, I'll be with you. Whenever clouds are there, we'll fight them through. You never want. Oh,
Parteien rüsten sich für einen Wahlkampf. Und wir schauen uns an, wie sie das machen, heute in der Sendung Treffpunkt auf DRS1. Wahlkampf zwischen Strategie und Leidenschaft ist unser Thema. Und was es nebst Strategie und Leidenschaft braucht, ist Geld. Die Parteien investieren. Man hat Zahlen können lesen, zum Beispiel die CVP, die mit rund 3 Millionen im Wahlkampf geht. Die FDP hat man können lesen von 2,6 Millionen, die SP 1,5 Millionen. Keine konkreten Zahlen nennt die SVP, aber sowieso so ganz genau weiss man es ja eh nie. Und wenn man die Zahlen aber so ein bisschen hört, dann spürt man die Tendenz, dass im Wahlkampf nicht alle die gleich langen Spiessen haben. Ich begrüsse jetzt zugeschaltet aus dem Studio in Luzern die Rechtsprofessorin Martina Caroni. Grüße Frau Caroni.
Grüße Frau Holliger.
Ihr habt vor 2 Jahren eure Habilitationsschrift veröffentlicht mit dem Titel «Geld und Politik». Also ihr habt auf diesem Gebiet geforscht, wie das zu und her geht. Wie aussagefreudig waren das die Parteien, die ihr mit so Fragen auf sie zugekommen?
Überhaupt nicht aussagefreudig. Also ich habe alle Parteisekretariate angeschrieben und relativ direkt gefragt, ungefähr wie viel Geld sie zur Verfügung haben, von wo das Geld kommt. Und dann ist mir von allen Parteien gesagt worden, über Geld redet man nicht. Das ist manchmal unverblümter gekommen, manchmal ein bisschen so versteckt gewesen, aber die Aussage war klar gewesen bei allen, man redet nicht über Geld in schweizerischer Politik.
Im Vergleich mit dem Ausland kennt ja die Schweiz eben keine Transparenz, wie sonst in den meisten anderen Ländern. Es gibt eigentlich keine Regeln, die festsetzen, wie sich die Parteien dürfen finanzieren. Wieso ist das bei uns so?
Das ist eigentlich noch relativ schwierig zu beantworten. Man könnte fast sagen, es ist so etwas wie ein politisches Bankgeheimnis. Im Ausland gibt es überall Transparenz vor. Vorschriften. Die Schweiz ist eigentlich das einzige Land in der westlichen Welt, das überhaupt keine Bestimmungen kennt. Und es wird gesagt, hinter verhaltener Hand, das hat eigentlich mit der Verfassung zu tun, mit der Meinungsäußerungsfreiheit und mit dem Schutz ein bisschen von Privatsphäre von potenziellen Spenderinnen und Spendern.
Es gibt Ausnahmen in Kantonen, zum Beispiel Tessin und Genf, die Regelungen kennen in der Parteienfinanzierung. Was machen die dort für Erfahrungen?
Es sind ein bisschen unterschiedliche Erfahrungen. Also im Kanton Genf gibt es eine Regelung, dass es eben Parteien müssen ihre Spenden offenlegen, ihre Gelder, ihre Bilanzen, ihre Rechnungen offenlegen. Sie bekommen aber ein Zückel im Gegenzug. Sie bekommen für Wahlen und Abstimmungen staatliche Finanzierung. Die ist nicht sehr gross, aber es ist immerhin ein finanzieller Zustopf. Und Schweizer Parteien generell haben wohl nicht so viel Geld, gerade im Vergleich mit ausländischen Parteien. Im Kanton Tessin sieht es ein bisschen anders aus. Da ist die Regelung, dass grössere Spenden über 10'000 Franken müssen gemeldet werden. Und das funktioniert nicht so gut. Als ich so Abschlussarbeiten von meiner Arbeit war, habe ich mal nachgefragt bei Staatskanzlei vom Kanton Tessin, ja, wie das aussieht, die müssen ja eigentlich publiziert sein im Amtsblatt und da findet man nichts. Und da ist mir dann gesagt worden, ja, Parteien melden, sie haben keine Spenden über 10'000 Franken bekommen.
Also da kommen die einfach so tranchenweise vielleicht mal 9'000 Franken rein, irgendwie so.
Ja, genau, das ist die Vermutung.
Wie beurteilt ihr das, Frau Caroni? Also ist der, wenn wir jetzt vom Wahlkampf reden, ein Sitz im Parlament käuflich? Also kann man sich den mit einem genug grossen Budget kaufen?
Also so käuflich würde ich sagen, nicht. Das ist in den 70er Jahren, hat das mal ein Zürcher Werber gesagt, dass man mit 1 Million Franken aus jedem Herdöpfelsack einen Nationalrat machen könnte. So geht es nicht. Aber es ist natürlich im Wahlkampf hilfreich, wenn man über doch ein gutes Portemonnaie verfügt. Weil mit Geld kann man sich natürlich ein bisschen Popularität kaufen oder einfach Bekanntheit. Also von dem her ist es sicher hilfreich. Käuflich allein ist es jetzt nicht.
Was würdet ihr jetzt mit dem Wissen, das ihr habt, was würdet ihr denn gerne, dass sich ändern jetzt konkret in der Schweiz, wenn wir über die Finanzierung von Parteien oder von einzelnen Kandidierenden?
Also was es meines Erachtens nötig wäre, dass man eine Transparenz hätte von grösseren Spenden, Parteispenden. Es ist nicht jede Spende von 5 Franken oder 50 Franken oder 500 Franken, die relevant ist. Es sind grössere Spenden, die meines Erachtens müssten transparent gemacht werden. Wo die Wählerinnen und Wähler müssen die Möglichkeit haben, zu schauen, welcher Kandidat, welche Kandidatin, welche Partei hat von wem Geld zur Verfügung bekommen. Und das würde länger, wenn man es mal bei grösseren Spenden macht. Weil da ist mindestens so der Verdacht ein bisschen, dass eine Spende nicht einfach erfolgt aus Goodwill, sondern weil mindestens indirekt eigentlich eine Erwartung damit verbunden wird.
Also quasi, dass da Abhängigkeiten nachher geschafft werden, für dass dann, wenn der Mann oder die Frau nachher im Parlament ist, sich auch so verhalten, dass sich die Spende rechtfertigen, sage ich jetzt mal.
Genau, ja.
Ich würde jetzt gerne die beiden Herren Steinegger und Herr Bodemann einbeziehen. Steinegger, der hat vorhin beim Vergleich mit dem Bankgeheimnis ein bisschen den Kopf geschüttelt. Was passt noch nicht an diesem Vergleich?
Ja, es ist weniger der, sondern einfach die Forderung generell für Transparenz. Ich habe nicht dagegen, wenn Transparenz gefordert wird, wenn gleichzeitig der Staat sich verpflichtet, Parteien zu unterstützen. Aber solange es keine staatliche Parteiunterstützung gibt, glaube ich, gibt es keinen Anlass, dass Parteien sagen müssen, woher sie finanziert werden. Im Ausland ist es auch die Verbindung, die das erfordert. Da muss ich etwas Zweites noch sagen, dass es natürlich einen Haufen Organisationen gibt, die viel die stärkeren Budget haben und wo auch keine Transparenz herrscht. Ich nehme Interessenverbände, ich nehme die Umweltverbände, die ja von der Dotierung mit Infrastrukturen und so weiter viel stärker sind als eine schweizerische Partei hat. Da müssten wir also wirklich die Transparenz ausdehnen, weil die sind von der politischen Bedeutung in den Einzelfragen natürlich in einer ähnlichen Grössenordnung wie eine Partei.
Und das mit der Finanzierung aus öffentlicher Hand ist ja etwas, was die Bundesrätin von Herrn Bodemann, Simonetta Sommaruga, jetzt im Moment am Prüfen ist. Frau Caroni, was entgegnet ihr dem Herrn Steinegger, wenn ihr das hört?
Also eigentlich mein Argument ist, wir müssen mal vielleicht von den Parteien wegkommen. Oder sagen wir von den politischen Organisationen. Und ich würde sagen, Transparenz erfasst nicht nur Parteien, sondern alle, die im politischen Kampf beteiligt sind. Also das heisst so Organisationen, die sich für Kampagnen engagieren. Mein Argument ist, wir müssen wegkommen von den politischen Akteuren und uns hinwenden zu den Stimmbürgern und Stimmbürgern. Wir haben in der Schweizerischen Verfassung eine Bestimmung, die auch einmalig ist, nämlich die Wahl- und Abstimmungsfreiheit. Das Recht der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger unverfälscht ihren Willen können zu bilden, ihren politischen Willen und auch kundtun. Und um das können zu machen, brauchen Stimmbürgerinnen und Stimmbürger Informationen. Und die ganze Diskussion, die wir seit Jahren in der Schweiz haben, wird genau das Recht der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger eigentlich in den Hintergrund geschoben. Es steht Parteien im Vordergrund und ich glaube, sie müssen einfach mal den Blickpunkt wechseln.
Also, dass man quasi informierte Bürgerinnen und Bürger sollte haben. Herr Bodemann, seht ihr das ähnlich mit Frau Caroni?
Ich würde Franz Steinegger zustimmen, dass es sinnvoll wäre, wenn die Parteien genügend eigene finanzielle Mittel hätten, um ihre Mitglieder zu informieren und um Kampagnen zu machen.
Also eine öffentliche Finanzierung.
Richtig, ja. Wir tun, was sehen wir, die Bäuer im Jahr vielleicht mit 8 bis 9 Milliarden subventionieren, direkt und indirekt. Und ich habe das Gefühl, direkte Demokratie und auch die Wahlen müssten eigentlich ein Bruchteil von dem wert sein. Die zweite Sache ist die Transparenz, finde ich sehr wichtig, aber ist natürlich hochkompliziert, weil es gibt natürlich jede Menge Organisationen, nicht nur von Seiten Umweltorganisationen, auch von Economy Suisse oder so, die natürlich über verschiedenste Kanäle Geld in Abstimmungen und Wahlen dort reinpumpen. Und da hat es eine Verschiebung gegeben in den letzten 20 Jahren. Nicht? Vor 20 Jahren hat die Wirtschaft der bürgerlichen Parteien noch Geld gegeben und die haben das ein bisschen selber können verwalten. In der Zwischenzeit machen die Kampagnen und all das machen gar nicht mehr die Parteien, sondern das macht eigentlich Economy Suisse. Die suchen uns, wer passt nicht, und hinten sind, sagen wir, die CVB und die FDP sind weitgehend Geiseln von den beiden Grossbanken und der Pharmaindustrie, und die SVB wird finanziert von zwei reichen Onkeln aus Zürich, nicht, die einfach den Stutz reingeben, für die Kampagne zu machen. Und,
gut, eben, aber das ist ja auch nicht klar, wie viel Geld das da wirklich geflossen ist. Und was sagt ihr noch zu dem Vorwurf Geiseln von der Banken und der Pharmaindustrie? Seht ihr das auch so, Herr Steinegger?
Also ich sehe es anders, mindestens während meiner Zeit als Parteipräsident ist das nicht der Fall gewesen. Ich habe keine direkten Auflagen oder so akzeptiert. Das hat dazu geführt, dass hinter grössere Beiträge während einem Jahr nicht mehr geflossen sind. Aber, weil irgendetwas, aber das ist jetzt das Problem der Partei, das einfach zu akzeptieren und sich ausrichten, sondern die Partei muss dann halt selber entscheiden, dass sie will politisieren und nicht als Briefträger fungieren. Und ich glaube, es da ist die Grenze.
Ich möchte auf das dann noch gerade mal schnell eingehen, nämlich konkret fragen, wie läuft das eigentlich ab? Also seid ihr da aber auf Zürich gereist, Sitzungen gegeben bei den Banken, wie ist das zu und her gegangen? Über das wollen wir noch reden. Als nächstes dann Treffpunkt auf der RSS.
I feel so bad, I got a worried mind. I'm so lonesome all the time. Since I left my baby behind on Blue Bayou. Saving nickels, saving dimes. Working till the sun don't shine. Looking forward to happier times on Blue Bayou.
Sunrise.
Verkehrsinfo DRS von 10.35 Uhr. Der Verkehr verläuft zurzeit störungsfrei. Sendung Treffpunkt auf DRS1. Wir reden über einen Wahlkampf und jetzt auch über das Geld. Wie das funktioniert, wie das Geld ohne Wahlkampf kann beeinflussen. Bei uns in der Sendung immer noch der Franz Steinegger, der Peter Bodemann, der Heiner Studer und Martina Caroni zugeschaltet aus Luzern. Franz Steinegger, der hat vorhin erzählt, wie ihr mit den Banken zusammengesessen, wie es darum gegangen ist, dass da Geld ist verteilt worden und dass der manchmal schon müssen sagen, nein, da mache ich jetzt nicht mit. Wie ist das halben abgelaufen, so Sitzungen?
Also es läuft nur weniger spektakulär. Wir haben eine eigene Organisation mit einem eigenen Präsident, der die Geldbeschaffung durchführt. Ich bin in der Regel informiert worden, woher Geld gekommen ist. Aber zum Beispiel die Fraktion ist nie informiert worden, wenn wir finanziert werden. Das ist bewusst gemacht worden, damit nicht eine direkte Einflussnahme stattfinden kann. Das natürlich bei der Gestaltung der Listen und der Erfolg in den Kantonen da eine Rolle gespielt hat, wie viel der einzelne Kandidat oder Kandidatin einsetzen kann, das ist augenscheinlich. Und da hat es ja Kantone, zum Beispiel Zürich, gegeben, die einen Ehrenkodex hatte, mit einer Maximalsumme, die jeweils hat können eingesetzt werden, in der Regel überschritten worden ist. Und das hat dann auch zu internen Zerwürfnissen geführt, die gerade nach den Wahlen wieder müssen geschlichtet werden.
Also, dass man sich einen guten Listenplatz mit viel Geld hat gekauft, so.
Ja, nicht den Listenplatz, sondern dass man sehr viel für den persönlichen Wahlkampf hat können einsetzen. Und da sind Limiten gewesen in verschiedenen Kantonen, wo hier und da nicht hundertprozentig eingehalten worden sind oder wo mindestens behauptet worden ist, dass sie nicht eingehalten worden sind. Weil das zeigt auch, das ist scheinbar schwierig zu kontrollieren. Ist jetzt das organisiert gewesen oder eine spontane Aktion von irgendjemandem gewesen? Da die Unterscheidung zu treffen und vor allem zu beweisen, ist nicht ganz einfach.
Hast du den ehemaligen Nationalrat von der EVP, wie viel habt ihr investiert in euren Wahlkampf?
Also da, wo ich gezahlt habe, ist immer an die Partei gegangen. Denn die kleineren Parteien müssen ja zuerst einmal kämpfen, dass sie zusammen einen Sitz machen. Und wer es denn ist, ist dann eigentlich die zweite Frage. Also das ist etwas anderes. Aber meine Problematik, die ich sehe, ist, dass natürlich bei den grossen Parteien, nach unserem Wahlsystem, wo man sowohl Partei wie Personen wählt, der Kampf zwischen den Personen ist. Die haben ihre eigenen Komitee und wer finanziert die? Und da sind natürlich eine ganze Reihe, wo man damit jetzt merkt, wo offensichtlich die Finanzen haben müssen kommen sein, dass die gewählt worden sind. Ob das aus der Tabakindustrie oder aus anderen Orten. Die sind aber nicht geeignet, um Lösungen zu präsentieren, weil ein Stück von der Unabhängigkeit weggegangen ist.
Also, dass da Abhängigkeiten geschafft werden. Frau Garoni, ihr habt geforscht auf diesem Gebiet, Geld und Parteien. Wie fest habt ihr so Abhängigkeiten auch gespürt in eurer Arbeit?
Also, man kann sie natürlich nicht irgendwie beweisen, aber es ist klar, es gibt die Abhängigkeit und die sind vielleicht, wie ich es vorher schon mal erwähnt habe, die sind vielleicht nicht offensichtlich und direkt da, aber sie sind latent vorhanden. Dass auch das Bewusstsein, und ich glaube, das ist auch ein bisschen aus dem Votum von Herrn Steinegger vorher gerade rausgekommen, es spielt halt doch eine Rolle, wie man politisiert, was auf der politischen Agenda steht, ob Geld fließt oder nicht. Und ich glaube, das ist schon ein Problem, wo heute die Stimmbürger und Stimmbürger haben, irgendwie das nicht wissen, was läuft da wirklich ab.
Marc Balsiger, Politikberater, der eben auch Kampagnen macht für Leute, die kandidieren. Was nimmt so jemand in die Hand, der frisch in den Nationalrat will?
Es gibt so eine Faustregel in unserer Branche und die redet von 150'000 Franken. Das ist ja tatsächlich die Summe, die sich ergibt, wenn man vom Gesamtvolumen von Geld, das aufgewendet wird, die eidgenössische Wahljahr teilt, durch die 200 Nationalratssitze ziemlich genau dort ankommt.
Jetzt gibt's also 150'000 aus dem eigenen Sack?
Nein, das kommt natürlich aus verschiedenen Kässeli. Da hat zum Teil Partei, die namhafte Beiträge gibt. Da gibt es Freunde, Bekannte, es gibt Gewerkschaften, Wirtschaftsverbände, die dort Geld reingeben. Ich glaube, es ist immer gefährlich, wenn man nur isolierte Summen anschaut. Es gibt auch Politiker, die viel weniger Geld brauchen, weil sie einfach sonst andere Qualitäten mitbringen, die ganz entscheidend sind. Es gibt 26 Faktoren, die Wahlerfolg ausmachen, sagt mein Buch. Und dort ist Geld einfach eins von einem Faktor von 26. Also ich glaube, die Fixierung oder die Elektrisierung, die das Thema Geld immer bringt, obwohl Geld in der Schweiz ein Tabu ist, wer weiß, was der andere verdient. Das ist, sehr oft ist das einfach unter dem Deckel.
Also, ihr sagt, das wird doch ein bisschen überschätzt, der Einfluss vom Geld auf den Wahlerfolg.
Definitiv.
Was ist denn für euch der wichtigste Punkt von diesen 26, die ihr auflistet?
Es gibt ein paar wichtige Punkte. Für mich ist Image etwas ganz Zentrales. Zuerst von der Partei. Wenn Kandidaten antreten für eine Partei, die ein gutes Image hat, ein klares Profil, wo man auch weiss, für was sie stehen, seit Jahren, und das immer wieder haben können kommunizieren, dort ist es viel einfacher, wenn man dort nachher als Kandidat oder als Kandidatin antritt. Weil bei solchen, die unglaublich breit aufgestellt sind, die ganz grosse kantonale Unterschiede haben, das ist ein Riesenproblem, insbesondere für die föderalistisch strukturierten Parteien. Das sind CVP und FDP, das ist nicht ein Zufall, haben die elektoral so Mühe.
Wie wichtig ist denn der Listenplatz? Haben wir vorhin schon darüber geredet. Es gibt Parteien, wo man sich den kauft, für zum Teil relativ viel Geld. Wie wichtig ist der heute noch, sage ich jetzt mal, der Listenplatz?
Der Listenplatz ist in gewissen Kantonen, wir reden ja nur von den Nationalratswahlen, vorentscheidend. Im Kanton Zürich, wer nicht in den vordersten Positionen dabei ist, der hat keine Chance. In anderen Kantonen kommt es überhaupt nicht darauf an, weil man die Übersicht hat, eben ganz kleine. Oder zum Beispiel im Kanton Bern als zweitgrösste, dort kann man auch nachschauen, dass insbesondere bei der linken Partei, bei der SP oder auch bei den Grünen, dass man aus dem Platz 20 etc. gewählt werden kann.
Also ganz viele Faktoren, die hier eine Rolle spielen. Frau Garomi, der hat gesagt, er hat nicht sehr viele Informationen bekommen von den Parteien, die auf diesem Gebiet geforscht haben. Es geht jetzt einiges. Eben Frau Samaruga, die so prüft, die öffentliche Finanzierung der Parteien, dass also die mit öffentlichen Geldern würden unterstützt werden, je nach Stärke, die sie dann auch erreichen. Wie seht ihr, woher geht die Entwicklung? Könnt ihr uns noch eine kleine Prognose machen?
Das ist jetzt schwierig. Ich bin eigentlich ein grundsätzlich optimistischer Mensch. Wenn es um die Frage von Geld und Politik geht, dann bin ich irgendwie fast ein bisschen zum Pessimismus oder zur Pessimistin geworden. Ich weiss nicht, ob, wenn Frau Samaruga mit einem entsprechenden Entwurf würde kommen, Vorschlag, ob das im Parlament akzeptiert wird. Weil bis jetzt die Erfahrung zeigt, das Parlament hat verschiedentlich schon Vorschläge gehabt, aus den eigenen Reihen. Und die sind eigentlich alle irgendwo versandet, früher oder später. Also ich weiss nicht, ob das wirklich einen Durchbruch könnte geben. Ich hoffe es natürlich, weil wir eben das Funktionieren vom demokratischen System mit informierten Wählern am Herzen liegt. Aber ob es wirklich funktioniert, weiss ich nicht.
Wie sieht man so schön, wir werden es sehen. Merci vielmal, Martina Garoni, Rechtsprofessorin, zugeschaltet aus Luzern. Ja, hier im Studio drei Animalpolitik, die mit Leidenschaft dabei sind. Und auch jetzt, wenn man sie sieht, wie sie diskutieren, wie sie argumentieren, auch wenn die Musik läuft, sie sind immer noch angefressen von diesem Geschäft. Wie begleiten sie heute einen Wahlkampf? Wie beobachten sie das? Und wie schalten sie sich zum Beispiel auch ganz aktiv ein? Das wollte ich fragen. Nach dem Lionel Richie.
Baby, in love.
Wahlkampf zwischen Strategie und Leidenschaft. Es wird doch gelachen, das haben wir jetzt gerade gehört bei uns in der Sendung. Wir reden über den Wahlkampf 2011, ein Wahljahr. Im Herbst sind eidgenössische Wahlen. Bei mir der Marc Balziger, Politikexperte, der Franz Steinegger, langjähriger Nationalrat und Präsident von der FDP, Peter Bodenmann, dasselbe bei der SP, und der Heiner Studer, 8 Jahre lang Nationalrat gewesen in der EVP. Ich möchte noch etwas aufnehmen, was uns so DRS1 hört, gesagt hat, wo wir darüber geredet haben, wegen dem Mobilisieren, warum das nicht so viel gehen wählen. Er hat gesagt, er hat einfach auch Mühe mit diesen Wahlversprechen. Oder da werden ihm immer so viel versprochen im Wahlkampf, alles werde schöner, alles werde besser, und das sei es dann gleich nicht so, das nervt ihn. Herr Bodenmann, die Wahlversprechen, oder ein bisschen anders formuliert, muss man, wenn man im Wahlkampf ist, einfach auch ein bisschen lügen?
Nein, wenn man im Wahlkampf ist, muss man auf der einen Seite die Position vertreten, die man hat. Man muss klar sagen, was man wollte. Und gleichzeitig muss man den Leuten sagen, jetzt wenn wir die Schweiz anschauen, es gibt 3 politische Kräfte, die linke, die rechte Mitte und die nationalistische, fremdenfeindliche Rechte, muss man sagen.
Also er meint das von Peter, wir machen, wir wollen keinen Wahlkampf machen, haben wir gesagt.
Nein, wir wollen die analysieren. Und dann müssen wir einfach sagen, wir haben ein tripolares System und zur Ehrlichkeit von Politik gehört, dass man sagt, ich habe die Position, aber wenn ich etwas will durchbringen, bin ich gezwungen, mit anderen zusammen, früher haben wir gesagt, einen konstruktiven Kompromiss zu machen, wo ein Teil von dem, was ich will, der neu durchgesetzt wird, aber wo ich auch immer Rechnung trage, den Anliegen von denen, wo ich einen Kompromiss zusammen mache.
Aber
Schweizer sind intelligent genug in ihrer Mehrheit, haben die Erfahrung aus jedem Verein, wissend, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem, was jemand will, und zwischen dem, was jemand realpolitisch durchsetzen kann.
Aber eben, gerade das Lämmli seid ja dir auch nicht gewesen. Ihr habt ja auch gesagt, eben, dass das Destruktive euch auch fasziniert, dass man eben auch die anderen probiert, jetzt demobilisieren, und nicht nur jetzt das Konstruktive, was ihr jetzt gesagt habt.
Das ist destruktiv, wenn man sagt, da probiert, dass die Wähler von der Gegenseite so zufrieden sind, dass sie gar nicht abstimmen. Das ist nicht destruktiv. Das ist einfach eine Sofa-Strategie.
Ich möchte gerne jetzt zum Schluss von euch noch wissen, jetzt ist Wahljahr, wie fest begleitet ihr eure Partei, die FDP, noch? Also wie nahe seid ihr da noch dabei?
Ja, ich bin immer noch politisch interessiert, ich bin immer noch Mitglied von der FDP, aber wenn ein normaler Bürger, tue ich das verfolge, ich tue mich nicht einmischen, wenn ich irgendetwas zu schreiben habe, aufgefordert werde, irgendeine Meinung abzugeben, dann mache ich das in der Regel. Möglichst konstruktiv für die eigene Partei, aber ich tue mich nicht einmischen, und ich glaube, es wäre überhaupt nicht gewünscht von Seiten von der heutigen Parteioberen, dass sich ein ehemaliger Parteipräsident tut, stärker einmischen.
Gibt es da aber gewisse Telefone, etwa die? Also der Parteipräsident Belli ruft euch manchmal an und sagt, Franzi, würdest du das machen, oder gibt es die Kontakte nicht?
Nein, das ist eher weniger der Fall. Ich habe Kontakt zu anderen Angehörigen von der Fraktion, die vielleicht hinter telefonieren, aber es gibt keine formellen und offiziellen Kontakte.
Aber kribbelt jetzt noch ein bisschen, jetzt, wo Wahljahr ist? Ist das gleich noch ein bisschen besonderer?
Es gibt einen Haufen Situationen, wo es einem fast verjagt und sagt, so jetzt müsste man eigentlich.
Zum Beispiel?
Ach, das ist in der Auseinandersetzung zum Beispiel mit einzelnen Vertretern, als Beispiel von der SVP oder auch einzelnen Vertretern von der ganz linke Seite, aber da muss man sich zurückhalten und sagen, das ist jetzt vorbei und da sind andere jetzt am Ruder.
Heiner Studer, ihr seid ja unter Umständen sogar aktiv wieder dabei oder sicher als Parteipräsident von der EVP. Wie geht ihr in das Wahljahr rein?
Also ich sehe meine Rolle ganz als Parteipräsident, der unsere Kantonalpartei unterstützen. Ich gehe auch im März auf Genf und auf Französisch. Sie informieren, das ist sehr wichtig, dass man als Parteipräsident überall eingeht, sichtbar ist, kann mitmotivieren. Und ich möchte möglichst vielen sagen, es lohnt sich auch, wenn man bei einer kleinen Partei ist, wenn jemand gewählt ist, man kann etwas mitgestalten. Also es geht mir jetzt nicht in erster Linie um mich, sondern um die Partei, wo ich seit über 40 Jahren dabei bin.
Herr Bodenmann, wie ist es bei euch? Also, ihr macht ja auch immer noch Kolumnen. Also, man weiss, was ihr denkt nach wie vor. Aber wie ist es mit dem direkten Kontakt in die Parteileitung von der SP? Findet der noch statt?
Es kommt vor, dass wir Kontakt haben, dass wir darüber reden und meine Differenzen zur Partei tue ich eigentlich regelmässig schriftlich darlegen. Ich komme mir vor, so wie in der Muppet-Show, da die zwei Alten, die auf dem Balkon sind und immer ein bisschen kritisieren. Nicht?
Das gefällt mir noch, die Rolle.
Ja, ich finde es einfach, man hat, wenn man ein Amt hat, wenn man eine Funktion hat, muss man oft Rücksicht nehmen auf verschiedene Strömungen in der eigenen Partei. Wenn man kein Amt und keine Funktion hat, dann kann man eigentlich freier das sagen und schreiben, was man denkt.
Also eine gewisse Narrenfreiheit.
Nicht, darum ist man noch kein Narr, nur weil man sagt, was man denkt.
Aber frei ist man.
Frei, ja, würde man mal sagen.
Also die geht frei und ungebunden in das Wahljahr rein, werdet sicher intensiv begleiten. Wir werden dank eurer Kolumne noch immer wissen, was ihr denkt. Merci vielmals, dass ihr da seid. Vielleicht Marc Balsiger als Politikexperte noch so ein bisschen zum Schluss. Was erwartet ihr von dem Wahljahr? Gibt es so einen heissen Herbst, wie es immer gesagt wird, oder verläuft das in relativ geregelten Bahnen?
Ich hoffe schwer darauf, dass ein fairer, aber intensiver Wahlkampf bleibt. Es hat eine Entgleisung vor 10 Tagen. Ich nicht näher auf das drauf einkommen, was vor dem Albisgütli passiert ist.
Also ich hoffe aber auch,
Genau. Ich hoffe insbesondere, dass Parteien schaffen, tatsächlich ihre Positionen zu festigen und können zu transportieren. Sie lügen nicht. Ich nehme alle Parteien in Schutz. Das sind Klischeevorstellungen, die vorher auch von dem Hörer, der zugeschaltet worden ist, verbreitet werden. Parteien lügen nicht. Sie verstehen es einfach, Werbung zu machen. Das ist wie irgendwie eine Zahnpasta-Firma sagt, unsere Zahnpasta ist die beste. Das müssen Parteien auch. Und von dort her gesehen, machen sie einen riesen Job für das, dass sie Milizstrukturen sind. Wir dürfen nicht vergessen, sind es ein paar ganz wenige, die effektiv Profis sind. Und ganz schön zum Schluss, das Studio ist voll von jungen Gästen von einer Schulklasse. In 10 Jahren sind das Wählerinnen und Wähler und ich hoffe, ihr, die jetzt da hinten sind, ihr könnt auch wählen.
Es ist eine Studioführung von jungen Leuten, die hier bei uns sind. Wer geht wählen in 10 Jahren? Dürft mal die Hand aufheben.
Alle
Hände gehen auf, ein gewisser Gruppendruck ist sicher auch vorhanden. Merci vielmals, Franz Steinegger, merci vielmals, Peter Bodemann, merci vielmals, Marc Balsiger und merci vielmals, Heiner Studer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.